Patrick?
Ja?
Warum machst du von deinem Bildschirm immer Fotos mit dem Handy?
Weil ich Microsoft nicht traue, ich die Funktion, die Microsoft Recall mitbringt, aber eigentlich ganz cool finde.
Aha.
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 61 vom Wartungsfenster vom 5. Juni 2024. Mit mir dabei mein Co-Pilot.
Die Claudia.
Und ich bin der Patrick, Glück auf. Hi. Ja, es ist ja der 5. Juni und wir nehmen am 3. Juni auf. Mal wieder an einem Montag.
Ja, wie? Obwohl, haben wir jetzt länger nicht mehr. Ne? Wir haben jetzt häufiger mal.
Ja, wir haben jetzt ein paar Mal geschludert.
Geschludert.
Wir haben in unseren engen Zeitplänen mal wieder kein Zeitfenster gefunden, um eine Folge aufzunehmen.
Ah, Mimi.
Außerdem liegt die letzte Aufnahme ja gar nicht so weit zurück. Letzte Woche. Ne?
Letzte Woche
Donnerstag.
Aber das wissen die Leute noch nicht.
Genau, das wissen die Leute noch nicht. Und deswegen teasern wir einfach mal. Behaltet doch mal die üblichen Kanäle, über die wir solche Podcast-Sachen teilen, in der kommenden Woche mal im Auge. Denn wir werden etwas ankündigen und ihr werdet danach etwas Neues in eurem Podcatcher haben.
Mhm.
Das muss als Teaser erstmal reichen.
Das muss reichen. Ja, wir haben ihn letztes Mal schon geteasert. Aber
ja, du musst ja die Leute, du musst sie ja ein bisschen bei Laune halten. Ne? Die Hörerschaft ist ja anspruchsvoll. Ich komme übrigens nicht zur Nutanix-Veranstaltung nach Frankfurt. Ich habe einen Kunden Termin an dem Tag und der Kunde ließ sich auch nicht erweichen, diesen Termin zu tauschen. Also ich überlege noch, ob ich einer bestimmten Person, die an dieser Veranstaltung teilnimmt, nochmal einen Umschlag mit Stickern schicken soll, um diese dort dann auszulegen.
Ich weiß, wen du meinst.
Vielleicht muss ich das einfach tun.
Fällt das dann aus der Jackentasche?
Ich weiß ja nicht, vielleicht hättest du ja Lust, dahin zu fahren.
Ich hab nichts zu dieser Veranstaltung gefunden. Worum geht's?
Ist sie in deinem Terminkalender untergegangen? Oder in deinem Posteingang untergegangen?
Ich habe keine Einladung
du hast
bekommen.
Ach, mit Sicherheit hast du eine Einladung bekommen.
Nein, ich habe keine Einladung bekommen.
Warte, jetzt ist das...
Bei wem beschwere ich mich? Beschwere ich mich beim Flo?
Ja, das wäre erstmal eine gute Idee. Okay. Ist natürlich jetzt super für die Zuhörenden, aber lass mich kurz in meinem Posteingang suchen. La la la. Jetzt müsste man eigentlich so eine Wartemelodie. Nutanix Expert Day in Frankfurt am 27.06.
Ich zeige dir meinen Posteingang.
Die hast du bestimmt einfach gelöscht.
Die habe ich natürlich selbstverständlich einfach gelöscht. Hier werden auch Gelöschte angezeigt übrigens. In die Outlook-Suche. Nein, ich habe keine bekommen, deswegen, nö, ich bin nicht dabei.
Ich kann sie dir weiterleiten. Aber ich weiß ja nicht, was du am 27.06.
machst. Wenn ich nicht eingeladen bin, will ich nicht dahin.
Oh. Da ist aber wieder einer. Ne?
Nein, ich glaube, da habe ich ja nicht Urlaub, 27.06.?
Du hast Urlaub.
Mir kommt es so vor, als ob ich da Urlaub hätte.
Ja, wenn, alle warten nicht, jetzt, dass du nicht, jetzt in deinen Kalender guckst, dass du...
Ja, guck nicht so, wenn, dann hast du den abgezeichnet. Nee, ich habe keinen Urlaub am 27.06.
Ich hoffe, hast du denn Kundentermine?
Ich habe da noch keinen Kundentermin.
Dann könntest du nach Frankfurt fahren.
Ich kann das ja nochmal überlegen.
Muss dich aber beeilen, die Plätze sind limitiert. Naja, anyway. Wir hatten ja gerade ein relativ unlustiges Intro, weil wir haben natürlich... Ich habe es natürlich verpeilt, mal wieder ein Intro zu organisieren.
Ich habe auch kein Intro organisiert.
Und deswegen mussten wir ganz klassisch wieder drei Sekunden vor dem Aufnahmebutton drücken, improvisiertes Intro einsprechen.
Ja, ich gestehe auch, ich bin ja so baff, du musst das, glaube ich, nochmal erklären. Was genau...
Sag mal, lebst du eigentlich unterm Stein?
Ja, hilf mir auf die Sprünge. Oder wenn nicht mir, hast dann du, vielleicht hast, den ein oder anderen Hörer, du, der von Microsoft Recall noch nichts mitbekommen hat.
Hast du dann denn noch nicht von Copilot Plus PC gehört?
Plus PC?
Copilot Plus PC. Microsoft hat doch neue Surface angekündigt, neue Surface-Produkte.
Ah, ja.
So, diese verfügen, wie lustigerweise auch schon seit einigen Jahren Apple-Geräte, über einen Co-Prozessor, über so ein Neural, ne, Tralala, mhm, AI, schlag mich tot, Co-Prozessor, der dieses ganze AI-Klimbim ausführen soll, mhm, um die eh schon ächzende CPU zu entlasten. Mhm. So. Wenn der Trog mit Schweinefutter dasteht, kommen die Schweine von ganz alleine. Also hat sich auch irgendjemand überlegt, es müsste ja eine lustige Anwendung geben, die diesen speziellen Prozessor nutzt. Und mhm, offenbar gab es wohl in Redmond oder ich weiß nicht wo, irgendwann mal Meetings, wo man, ne, wo so Engineers zusammengesessen haben und so überlegt haben, so, was können wir denn mal machen? Und irgendeiner hat gesagt, Leute, lasst uns doch alle 5 Sekunden einen Screenshot vom Bildschirm machen, ja, lasst ihn uns lokal auf der Maschine durch einen LLM treten und dann können die Leute im Nachgang in die Windows-Suche eingeben, Copilot, was habe ich denn eigentlich letzte Woche um 16.30 Uhr auf einer Webseite, oder wo, auf welcher Webseite war ich denn letzte Woche um 16.30 Uhr? Und dann, bam, wird Windows dir sagen, du warst auf, keine Ahnung, YouPorn oder so. Ich war, keine Ahnung. Also, ne?
Aber das brauche ich fürs Timesheet schreiben. Das ist ja cool.
Alter, wir haben hier heute Morgen, ja, als du im Homeoffice deinen Kaffee getrunken hast, haben wir hier heute Morgen im Büro gehirnt und haben überlegt, ob das eine coole Idee ist, dieses Feature. Ja, und eigentlich waren hier alle der Meinung so, so Datenschutzkatastrophe und hin und her.
Das ist mein Arbeitsrechner, was soll ich?
Ich habe gesagt, Leute, hold on, ja, das ist hier in unserer Bubble, ja.
Ja.
Wir hirnen jetzt rum und Herr Schneidereit von der Schneidereit KG wird sagen, boah, ist das ein geiles Feature, das will ich unbedingt haben. Mhm. An dieser Stelle möchte ich auch die aktuelle Folge vom Breach FM Flurfunk featuren, weil da haben sich zwei sehr kluge Menschen nämlich genau darum Gedanken gemacht und lustigerweise kamen sie zu der gleichen Überlegung, denn sie haben gesagt, ja, in unserer Bubble wird das jetzt kritisch beäugt, aber wahrscheinlich wird der Rest der Welt sagen, boah, ist das geil. Und Link findet ihr in den Shownotes, mhm, hört euch das Ganze mal an, ist sowieso ein sehr empfehlenswerter Podcast, aber das wird wahrscheinlich so sein. Jetzt schreien alle, oh Gott, oh Gott, oh Gott, der Datenschutz, der Datenschutz, der Datenschutz, und wahrscheinlich wird der Rest der Welt sagen, ist das geil. Jetzt muss man dazu sagen, A, kann man Recall abknipsen und B, die Daten werden ja lokal auf der Maschine verarbeitet. Mhm. Das heißt, das wird auch nur auf Maschinen funktionieren, die Copilot Plus PC tauglich sind. Also unsere Kisten hier zum Beispiel nicht.
Ja, okay.
Ne? Dafür müssten wir hier einen kompletten neuen Satz Maschinen spendieren.
Hm.
Damit du 3 Minuten beim Timesheets schreiben. Mach das jeden Tag kurz vor Feierabend, dann musst du auch am Monatsende nicht immer so lange überlegen, was du gemacht hast.
Ja? Ist doch gut. Ist doch gar nicht mehr so schlimm.
Ist doch gar nicht mehr so schlimm, sagt sie. Nein, pst. Also muss man echt mal schauen, wo da die Reise hingeht. Also mhm, der Aufschrei war groß, ja. Du hast auch schon wieder beim Günther Born im Blog wieder die Boomer-Admins mit Schaum vorm Mund gehabt.
Es tut mir leid. Jeder also, Content-Creator hat ja meinen größten Respekt, aber das, ja.
Also manchmal liege ich abends im Bett und bin noch ein bisschen auf Born City unterwegs und denke mir.
Achso, ich dachte, du meinst jetzt hier auf Ich bin 40 und Schwurbler auf Reddit.
Ja, oder da, genau. Also eins von beiden. Ich brauche das so zum Runterkommen. Ich muss einfach mal alte weiße Männer sehen, oh, Schaum vor dem Mund.
Das ist aber gemein. Nein, aber ja, irgendwie häuft sich das da schon ein bisschen mit dem nicht mehr
bei,
ganz...
Bei Born City oder Ich bin 40 und Schwurbler?
Ja, bei Born City häuft sich das durchaus ein bisschen, ja. Ja. Ist mir auch schon aufgefallen. Also, ne, also es ist nicht mehr ganz objektiv, sagen wir es mal so.
Hast du mal ein Infowar-Auto gesehen?
Ein was?
Ein Infowar-Auto. Also nee. Das sind diese Autos, vornehmlich ältere Diesel, wo dann das ganze Auto zugekleistert ist mit, wir leben in einer, wir leben in der BRD, GmbH und impfen und Bill Gates kann euch orten und, ne?
Nein. Ich wurde nur schon mal auf meiner Hunderunde von einer Chemtrail-Dame angequatscht.
Oh, okay.
Das war auch skurril, aber ich werde.
Ja.
Ja, die war ganz freundlich. Ich dachte, die fragt mich nach der Uhrzeit, aber dann wissen sie eigentlich, aber, was das da oben für Streifen sind.
Ja, muss der Essig auf die Fensterbank stellen, dann geht das weg.
Ja, ja, oder ein Hildegard-Orgon-Akkumulator daneben.
Wir wollten uns auch nochmal irgendwas überlegen, was wir für toll, also was uns nichts kostet, aber was mit ausreichend Schwurbel Geld, Geld bringt. Ne? Wollten wir immer nochmal verkaufen, aber naja. Ich weiß nicht, ob sowas auch für ITler gibt. Keine Ahnung, hier kann man bestimmt irgendein Bergkristall, wenn du den auf deinen Rack stellst, genau, dann laufen die CPUs dann schneller.
Genau, dann fließen die Daten nicht zu Microsoft.
Genau, mit diesem vergoldeten Seitenschneider, wenn ihr den an euer Rack hängt.
Nur so kannst du die Telemetrie ganz abschalten.
Mit diesem Seitenschneider, Knips. Sehr schön. Tatsächlich habe ich mal, könnte man jetzt natürlich auch mal lustig so ins Auto, ne? Hier, Microsoft liest eure Daten und alles ganz schlimm und Bill Gates kann euch orten und hin und her. Mhm. Der scheint ja sowieso ein total kluger und sehr mächtiger Mann zu sein, ne? Wenn er jetzt hier alle georteten, gechippten Leute mit seinem Handy orten kann. Ich weiß gar nicht, warum man das will.
Ich weiß auch nicht. Ich habe jetzt auch gedacht, dass er Besseres zu tun hat.
Vielleicht möchte Bill Gates ja in Traben-Trarbach ein Käselager aufmachen.
Meinst du, da hat er vielleicht schon ein Angebot abgegeben?
Das weiß ich nicht. Aber du hast es bei uns in die Shownotes reingeschrieben. Der Cyberbunker steht wieder zum Verkauf.
Ja, vielleicht wollen wir mal expandieren oder so.
Ich habe ja immer gesagt, wenn wir mal irgendwie da unten in der Ecke unterwegs sind, lass uns da mal vorbeifahren. Also ich würde mir das Ding gerne mal
aus... Auch kaufen.
Ja, wobei in dem Artikel auf Heise stand dann auch drin, dass die Bewertung von solchen Spezialimmobilien, was ich einen sehr schönen Begriff fand, ja durchaus schwierig ist. Ne? Also zu kaufen gibt es diese alte Kaserne mit zwei oberirdischen Gebäuden und eben einem 5 Stockwerke tiefen Bunker. Da war ja dann der Cyberbunker drin, also ein Rechenzentrum. Und naja, die Immobilie war wohl kurzfristig im Besitz der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Da ist das wohl nach der Beschlagnahmung waren die wohl Eigentümer, aber Eigentümer ist wohl jetzt wieder das Land Rheinland-Pfalz und ja, die überlegen sich jetzt, ja, was machen wir jetzt damit? Auf jeden Fall soll eben die Nachnutzung in ganz enger Abstimmung mit der Gemeinde Traben-Trarbach erfolgen, also sollen auch Arbeitsplätze geschaffen werden. Und da ist die Frage, Käselager oder Bunkerhotel?
Oder wie war es, Weinhandel, Weinlager?
Weinlager, genau. Bietet sich da ja auch an, ne, an der
bietet
Mosel.
Bietet sich da an, sicher.
Ja, oder warum nicht Käselager und Weinlager? Ja? Why not both? Käse und Wein passt auch gut zusammen.
Finde ich super. Finde ich super.
Ich wäre zwar dann wahrscheinlich mein bester Kunde, aber oder machst du alles. Ja? Machst du Rechenzentrum, Käselager und Weinhandel. Ja, hast ja 5 Stockwerke, kannst du auch immer noch
Restaurant oder sowas.
Oh, kannst du dann, ja natürlich.
So ein Erlebnisrestaurant.
Im Kaltgang. Kannst du deine Käse- und Rotweinprobe im Kaltgang machen?
Ja, aber die Käseprobe würdest du besser im Warmgang machen. Also kalter Käse ist halt kalter Käse.
Kannst du den Käse im Warmgang lagern und den Wein im Kaltgang?
Ja, aber nicht jeder Wein will gekühlt werden, oder?
Also welchen Wein trinkt man denn warm?
Weiß ich nicht. Kühlst du Rotwein?
Ja gut, die trinkt man alle, glaube ich. Also Weißwein kann ich eh immer nur kalt trinken, Rotwein trinke ich nicht so gerne.
Ach so, ja okay. Nein, aber ich glaube, Rotwein kühlst du nicht. Ich glaube, die Leute, die sich wirklich mit Wein auskennen, die schlagen jetzt gerade eh.
Die haben schon abgeschaltet.
Kommen vielleicht besser zurück zu IT-Themen.
Ja, auf jeden Fall steht das Ding zum Verkauf. Und also vielleicht auch wieder ein Rechenzentrum reinmachen. Geht bestimmt auch. Aber ja, wir werden das mal für euch verfolgen, was da so passiert. Du blickst da auf dein Bildschirm, ist dein Online-Projekt schon eingerichtet? Mm-mm.
Ich habe ja von lustigen neuen Features gelesen in Planner. Also wenn du an Planner denkst, was fehlte dir so in der Vergangenheit? Also warum haben wir Planner nicht intensiver genutzt? Welche Punkte haben dir gefehlt, wenn du so eine Karte angelegt hast?
Das Verhindern, dass man Karten von rechts nach links schieben kann.
Du wieder. Ja, der alte Kanban-Sklave hier, der kommt nicht damit klar, dass man Karten manchmal on hold setzen muss.
Nee, es geht nicht um on hold. Es geht darum, dass es Leute gibt, die sie zurückgeschoben haben.
Aber wie willst du denn on hold abbilden, ohne dass du jemals eine Karte wieder nach links verschiebst?
Also Kanban ist ja relativ einfach gedacht. Also A hat Kanban natürlich ein Work-in-Progress-Limit, sprich es gibt ein VIP-Limit pro Spalte und es, also so gesehen, ne, ein Mitarbeiter kann halt eigentlich nicht mehr als einen Task machen und dumm ist, wenn er diesen Task nicht zu Ende bringt, wenn ihn etwas blockiert, ja dann muss er halt warten. Also Kanban kommt ja aus einer sehr analogen...
Dann muss er halt warten, ne? Das merke ich mir. Ja Chef, ich kann jetzt eine Woche lang nichts machen, weil ich komme mit diesem Task hier nicht weiter, weil ich warte auf eine Rückmeldung vom Kunden.
Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Es geht ja gar nicht darum, dass du dann wartest, sondern es geht darum, dass du alles daran tust, dass es da weitergeht.
Ja, aber manchmal geht es halt einfach nicht weiter, weil Dinge eine Woche dauern, weil Kunde in Urlaub oder so.
Ja, dann muss es beim Kunden doch einen Vertreter geben.
Ja, du bleib doch mal in der Realität hier.
Bleib doch mal in der Realität.
Was hat dir gefehlt? Also warum haben wir das nicht so genutzt, wie wir es zum Beispiel für Projekte hätten nutzen wollen, will ich mal sagen. Eigentlich ist es ja ganz schick, so mit runtergebrochenen Aufgaben und so.
Also eigentlich, ja, ich glaube, ich habe bei Planner jetzt so gar nichts vermisst, weil eigentlich war das für mich schon relativ, das war für mich eigentlich schon relativ komplett. Also das ist ja auch gerade diese Vernetzung von Planner, To-Do, auch Posteingang. Du konntest ja dann auch Sachen, die du im Posteingang, ne, auf, markiert hast, konntest ja dann auch in To-Do finden oder hattest dann auch entsprechend im Planner das Ganze zu finden. Das war eigentlich schon ganz okay. Also mein Problem mit so diesen To-Do-Apps, egal ob das jetzt To-Do ist, ob das Planner ist, ist eigentlich immer das gleiche Problem. Das ist mir alles zu schwerlastig. Also will sagen, ich muss halt dann immer irgendwie klicken, Seiten öffnen, Apps öffnen, machen, tun und dann fällt es mir halt immer selber schwer, gerade bei kleinen Tasks, dann ist im Worst Case der Aufwand, eine Karte anzulegen, diese Karte zu pflegen, arbeitsintensiver als diesen Task eigentlich zu machen.
Ja, aber nehmen wir mal ein Projekt, wie wir es jetzt gerade haben bei dem einen Kunden, wo wir gerade den Forest neu machen. Da könnte man ja darüber nachdenken, wie wir das Projektmanagement visualisieren können. Ja, also dass man sagen kann, wir haben hier eine Aufgabe, wir haben hier File-Service-Migration. Ja, das ist eine Karte, ne? Und dafür könnte man das ja benutzen. Mir haben dafür immer so ein paar ganz elementare Dinge gefehlt in Planner, nämlich die Abhängigkeiten zwischen Aufgaben. Oh, dass ich sagen kann, mit dieser Aufgabe kann ich nicht anfangen, solange diese andere Aufgabe nicht abgeschlossen ist. Und dieses Starre, die Aufgabe ist entweder nicht begonnen, sie ist begonnen oder sie ist erledigt. Das ist total starr und das hat mir nie gefallen. Und dann habe ich zufällig ein kleines Video gesehen, heute Morgen, dass es eine Planner Premium Lizenz jetzt gibt. Also genau genommen ist das, sie haben jetzt Project Online und Planner zusammengetan. Also das ist jetzt ein und dasselbe im fließenden Übergang. Also du kannst...
Ist das nicht auch schon genau das, was du in Teams siehst? Wenn du in Teams auf der linken Seite auf diesen Planner-Button gehst, dann siehst du ja auch nicht so diese typische Planner-Ansicht, sondern das ist ja auch, glaube ich, eine Zusammenführung von Planner und von To-Do schon.
Nee, das ist jetzt noch, also ja, jetzt schon, das haben sie jetzt gerade geändert. Also dieses Tasks von Planner und To-Do gibt es nicht mehr. Da steht jetzt nur noch Planner. Also wenn du da mal reinguckst. Du hast in To-Do, siehst du die Aufgaben, die dir aus dem Planner zugewiesen sind. Das siehst du in der To-Do-App immer noch. Aber in Planner selber, meine ich, siehst du jetzt nur noch Planner. Wie das genau ineinander greift, das kann ich bestimmt in ein paar Tagen sagen, wenn ich damit mal so richtig rumgespielt habe. Aber sie haben jetzt quasi den Project Plan 1, der heißt jetzt Planner Plan 1.
Ach krass.
Okay. Also E1, ne? Yeah. Also Planner E, nee, Moment. Plan 1, sorry. Und der nächstgrößere ist Project Plan 3 und dann gibt es Project Plan 5. Und du hast jetzt tatsächlich diese Funktion mit dabei. Also sobald du eine Kaufvariante benutzt, ist übrigens nicht gerade günstig. Ne? Ich meine, 10 Euro pro User pro Monat für den Plan 1.
Ja gut, aber das ist Project. Project war schon immer teuer. Muss man ganz klar sagen.
Ja, aber du kannst auch immer noch als, wobei das hilft dir mit Planner nicht, ne? Wenn man sich diese Übersichtsseite anguckt, dann gibt es auch die Kauflizenz, also Einmalpreis. Aber ich glaube, das ist dann nur Project. Ich weiß nicht, ob man das dann mit Planner online verknüpfen kann. Aber ja, du hast es halt, du kannst genau abbilden, wie weit du mit dem Task bist, also in Prozentzahlen, eine geschätzte Dauer für den Task und all diese Dinge kannst du jetzt auch abbilden im Planner. Und das finde ich sehr charmant und ich erstelle gerade den ersten Plan, wo ich damit.
Nachdem wir gerade unsere Cloud Software, geschenkten Cloud-Lizenzen bei Microsoft mal wieder geflattert haben.
Geschenkt, da haben wir hart für gearbeitet.
Ja, die müssen wir ja auch bezahlen, so ist ja nicht. Also das ist ja wirklich nicht geschenkt. Aber wir hatten glücklicherweise hatten wir genau diese Plan 5 Lizenzen hatten wir bei uns im Partnerportal, sodass wir die gerade mal den Keyword mal reinwerfen konnten. Da bin ich tatsächlich mal sehr gespannt, wie das ausschaut. Ich bin ja auch immer ein Freund von solchen Productivity-Tools. Ne? Ich tue mich immer sehr schwer, das passende Tool dafür zu finden. Also mit To-Do bin ich nie so richtig warm geworden, mit Planner bin ich nie so richtig warm geworden.
Ich kam von Todoist zu Microsoft To-Do und war eher so, irgendwie, nee, und ich habe keine Abhängigkeit, auch nee, und ich brauche noch mehr Subtasks und so. Das haben die alles nachgezogen. Mhm. Also auch so Tags habe ich in Todoist, habe ich das gerne genutzt, aber das haben sie auch inzwischen alles nachgezogen.
Genau, und das wächst halt auch, und das, ich glaube, das sieht man jetzt auch daran sehr schön, das wächst halt alles immer mehr zusammen. Mhm. Ne? Also da ist schon ein bisschen Musik drin. Ich habe ja auch immer mit so Getting Things Done mal angefangen, aber das ist mir, ich weiß nicht, also das ist mir dann doch alles irgendwie.
Ja, ich brauche tatsächlich manchmal einfach diese Übersicht von Dingen, die ich noch erledigen muss. Also ja, gut, ist ja meistens nicht alles innerhalb eines Tages abgehakt.
Ja, ich bin halt so ein Eisenhauer, ne? Wenn ich es nicht sofort
mache.
Willst
du jetzt wieder meine Arbeitsweise kritisieren?
Nein, wollte ich nicht. Ich wollte gerade nur sagen, wenn ich es nicht selber sofort mache und ich es nicht dir irgendwie zuschiebst da, ja, und auch kein anderer macht, dann ist es auch nicht wichtig.
Ja, so herum ist das. Ich dachte, man fragt sich vorher, ob die Aufgabe wichtig ist oder nicht.
Naja, da habe ich ja auch eine ganz interessante, zumindest im privaten Umfeld, eine ganz interessante Arbeitsvermeidungsstrategie. Meine Frau hadert immer sehr damit, dass ich so ein Eisenhower-Typ bin, weil ich halt, wenn sie mich so fragt, ne, ich dann immer sehr schnell dabei bin.
Ist das
komm,
wichtig?
Mach ich sofort oder ja, schreib auf oder mach später oder delegier das Ganze oder ich sag einfach, ja, vergiss es einfach, egal.
Du delegierst Aufgaben an sie?
An Kinder.
An die Kinder. Ah,
das
okay,
funktioniert
das
nicht
ist wahrscheinlich
immer.
Was anderes.
Ja, das funktioniert nicht immer. Also auf die kann man sich auch nicht verlassen. Ja, diese scheiß Gen Z. Das ist ja Gen Alpha wahrscheinlich schon bei mir.
Das ist doch Gen Alpha, oder?
Ach, arbeitsfaules Pack. ständig diskutieren mit denen. Mann. Nein, aber sie hadert halt immer total damit, weil ich halt immer sehr schnell dabei bin. Ja, nee, ist unwichtig. Ne? Ablage P. Mhm. Ja, aber. Also. Ne,
ja.
Vielleicht ist das ist ja ähnlich bei uns auch.
Ich sag ja auch nicht, dass ich das nicht versuche, ähnlich zu machen. Das geht halt manchmal. Manchmal klappt es nicht so, wie ich das gerne möchte. Aber das ist ein Me-Problem.
Du bist nicht abgebrüht genug, den Kunden nochmal zu sagen, nein, geht
geh
nicht.
Weg. Frag doch, hier ist Patricks E-Mail-Adresse. Schreib den noch an.
Das erinnert mich immer an den Best Operator from Hell. Ja. Ich linke das Tape-Device nach DevNull. Auf einmal war das Backup sehr schnell fertig. Apropos Backup.
Ja.
Ich hatte ja, wie sagt man so schön, ich hatte ja ein bisschen Beef mit Veeam auf LinkedIn.
Hat sich da eigentlich nochmal irgendwas getan?
Nein. Weil ich es ausgesessen habe.
Ach so.
Ja, sie kam und dachte, ja, um welchen Kunden geht es? Und dann habe ich sie einfach abtropfen lassen. Das ist mir egal. Ich möchte das Problem nicht gelöst haben. Ich gehe einfach davon aus, dass sie das nicht wieder machen werden bei meinem Kunden. Also ist das in Ordnung. Nein, sie haben ja auch suggeriert, dass das halt nicht so gelaufen ist, wie das laufen sollte. Insofern ist das Thema für
muss
mich erledigt. Das
halten.
Muss man jetzt nicht noch irgendwie ausschweifend wieder mit X Meetings irgendwie gerade rücken. Ja. Alles cool. Aber in diesem Zusammenhang bin ich ja über Microsoft Backup für 365 gestolpert. Das ist momentan in der Preview.
Mhm.
Ich habe mir das jetzt mal ein bisschen angeguckt und ich muss, wir müssen da mal drüber reden. Wir müssen da mal drüber reden. Ich brauche da mal eine andere Ansicht zu, weil ich glaube, ich bin da ein bisschen voreingenommen, weil steile These von mir, wenn das live geht, kann Veeam sein Veeam Data Cloud für M365 und generell sein Veeam Backup für M365 einstampfen. Problemstellung ist ja folgende. Was ist deiner Ansicht nach definitiv in der Verantwortung des Kunden, wenn wir über Cloud-Dienste bzw. Datenhaltung in der Cloud reden. Was ist,
was ist
Responsibility des Kunden?
Ja, Backups.
Backup.
Vor allen Dingen.
Ganz klar.
Und Sicherheit.
Genau. Und jetzt haben wir ja durchaus den lustigen Umstand, dass wir ja durchaus Kunden, ich sag mal, 95% unserer Kunden haben solche in der Cloud liegen. Mhm, ne? Und wenn man das jetzt mal, für Microsoft, ne, M365 denkt, dann haben wir eine sehr, sehr nennenswerte Anzahl von Kunden, die Exchange Online da haben, also Exchange Mailboxen, Mail da haben, die Teams nutzen. Und wenn sie Teams nutzen, dann heißt das, sie nutzen auch SharePoint, sie nutzen OneDrive for Business und sie haben da Daten liegen. So, jetzt ist es Responsibility in der Verantwortung des Kunden, diese Daten auch zu sichern. Und etwas, was wir ja häufig schon beobachtet haben, ist ja, dass Kunden da immer so ein bisschen so, ja, aber warum habe ich denn dann Cloud, wenn ich jetzt das Zeug sichern muss? Ja, weil das ist ja, ich habe ja die Daten in der, ne, AirQuotes, in der Cloud.
Ist ja alles redundant, da muss Microsoft dafür sorgen.
Genau.
Ja, schon.
Das ist ja ein lustiger Irrglaube.
Aber Microsoft sorgt zum Beispiel nicht dafür, dass deine Mailbox, wo du versehentlich die Lizenz weggeworfen hast, weil es den User nicht mehr gibt, dass die beliebig lange aufbewahrt wird.
Exakt. Du schmeißt die Lizenz weg und nach 30 Tagen, pupp, ist die Mailbox weg. Sie ist dann zumindest soft-deleted, das heißt, ne, wenn du eine Lizenz wieder dran packst, dann kommen die Daten auch wieder, aber das geht ja nicht ewig lange.
Ist so ein Beispiel, warum Backup trotzdem
genau,
wichtig ist.
Genau, das ist ja auch.
Ja, oder Leute kommen so, ich habe hier alles von meinem OneDrive gelöscht, so, was mache ich denn jetzt?
Ja, wobei auch da hast du ja noch Papierkorb, ne? Du hast auch bei SharePoint noch so deine
ja, aber auch nicht unendlich.
Ja, genau, das ist ja genau der Punkt, auch nicht unendlich. Also, und das kommt ja noch hinzu, und das fand ich auch, das war wieder so eine total, ich will mal sagen, ja, nicht deutsche Ansicht, aber also, ne? Business Tinder, ich sage, guck mal hier, Leute, hurra, hurra, ne? Microsoft Backup für 365, und dann hast du wieder irgendeinen, der drunter kommentiert, du brauchst aber trotzdem einen On-Premise-Backup. Und ich so, ja, warum Quelle? Ja, dann kriegst du wieder diesen Beitrag, wo Oracle jetzt irgendwie, oder was Oracle, auf jeden Fall hat irgendeiner irgendwie so die kompletten Daten irgendeines australischen Pensionsfonds weggeschmissen und die hatten auch kein Backup. Und,
oh.
Ja, oh, genau. Und mein Take war halt, schön, dass du dieses Beispiel hast, aber die ganzen Beispiele, wo es die Datenverluste bei Unternehmen, die ihr Zeug in ihrer Besenkammer halten, die schaffen es ja gar nicht erst in die Presse. Ne? Und ich glaube, gerade wenn es um sowas wie Backup geht, dann braucht man niederschwellige Angebote. Und niederschwellig meine ich dann tatsächlich so, ja, du musst das einfach anknipsen. Ja,
ja, genau.
Ne? Schalter drücken und dann muss das laufen.
Genau. Jetzt muss man aber sagen, ich fand jetzt, also wie für Office 365, ja, wobei ist das niederschwellig gewesen? Oder ist das niederschwellig? Geht so, ne? Also, es ist halt so, ich fand es halt mein erster, also mein Eindruck davon war immer, das ist halt ein komplett anderes Produkt als Backup und Replication. Es sieht anders aus, ist ganz anders aufgebaut, und die Wizards sehen anders aus und die Logik dahinter ist irgendwie anders, weil, ne? Ja. Ich weiß nicht. Ich bin
ja, genau. Na, es wird pro User gezählt. Ja. Das heißt, die Kunden müssen halt aktiv Lizenzen beschaffen für ihre User, müssen das auch tracken. Und jetzt hast du es ja auch so, jetzt ist es ja in der EU so, Teams ist ja jetzt dann auch schon nicht mehr in den Microsoft-Paketen mit drin. Das heißt, du musst Teams gesondert beschaffen. Und das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Mitarbeiter-Eintritt hast, musst du automatisch wissen, okay, ich muss für den Mitarbeiter möglicherweise einen M365, einen O365-Plan buchen. Ich muss eine Teams-Lizenz buchen. Ich muss eine Veeam für M365-Lizenz buchen. Ja, damit das alles funktioniert. Das heißt aber dann zum Beispiel auch, dann muss die IT halt auch im Zweifelsfall wieder, gerade wenn du jetzt dann verschiedene Purchase-Zyklen hast, du musst dann wieder Keys mergen, damit du dann wieder, du hast dann einen Key mit 10 Usern, einen mit 100, einen mit 1000, einen mit 50, einen mit 200, und du musst dann halt immer gucken, dass du dann wieder einen Key rausmachst, damit deine
ganzen... Oh, das ist umständlich.
Ja,
ne?
Also gerade Keys mergen,
ne? Du hast halt irgendwie einen Block Lizenzen für 500 User und dann einen für 10.
Genau.
Ja. Du kannst nur einen eingeben.
Ja, und dann muss es halt, du brauchst halt eine Maschine. Ne? Typischerweise haben wir bei vielen Kunden ja M365 Backup On-Premise. Ne? Das heißt, die Daten liegen in der Cloud, es wird noch On-Premise gesichert. Bei manchen haben wir dann auch Cloud-VMs, die bei Azure laufen, wo die Daten dann entweder in Azure Storage laufen oder aber auch in AWS, S3, ist egal. Aber Klammer zu. Der Gedanke ist ja, wenn deine Daten bei Microsoft liegen, dann möchtest du ja vielleicht noch nicht noch die Backups da liegen haben. So, und da sehe ich, da habe ich eine andere Meinung zu. Also viele Boomer-Admins sind halt der Meinung, ja, also ne, deine ganzen Frameworks und der gesunde Menschenverstand sagen, deine Daten liegen in der Cloud bei Microsoft, also musst du die Daten woanders sichern. Und ich sage dann auch so, ja, aber das ist ja eigentlich schon alles irgendwie getrennt. Also es ist ja unwahrscheinlich, dass hier Microsoft weltweit komplett abbrennt.
Also ich würde so weit gehen zu behaupten, dass wenn du es in einen Azure Storage Account sicherst, du immer noch sicher sein kannst, dass das nicht auf den gleichen Servern rumfliegt wie die Produktivdaten von M365.
Genau, das zum einen und
ja,
zum anderen.
Weil das sind ja keine vermieteten Systeme, wo M365 draufläuft, die Infrastruktur für M365.
Ja, plus halt, du kannst halt auch dein Storage-Account für die Daten reingehen. Ja, den kannst du ja, wenn du Bock hast, auch georedundant machen. Das heißt, es ist ja dann nicht nur innerhalb einer Region oder innerhalb einer Zone, wenn du so LRS machst, eine Local Redundant, dann hast du es ja, Local Redundant heißt, die Daten liegen in drei verschiedenen Microsoft Data Centern. Ja. Jetzt muss man aufpassen, was definieren die als Zone, wie weit sind die Data Center voneinander entfernt? Fun Fact, das ist definitiv bei Microsoft anders als zum Beispiel bei AWS. Mhm. Na, da gab es mal eine schöne Folge vom Engineering Kiosk, die das mal aufgedröselt haben. Ich gucke mal, ob ich die noch immer verlinke, ob ich die wiederfinde. Also da geht es dann auch wirklich um geografische Abstände. Aber da muss es schon, also die Wahrscheinlichkeit, dass Microsoft global down ist und sowohl meine Produktivdaten als auch meine Backup-Daten hops sind, das ist gewagtes Statement, aber ich halte das für unwahrscheinlicher, als dass bei der Schneidereit KG das Wasserrohr im Keller bricht und die ganzen Server absaufen. Diesen Fall halte ich für wahrscheinlicher.
Mhm. Und ich sag mal, das Konzept, ne, 3-2-1, klar.
Korrekt.
Braucht man. Auf jeden Fall, wenn du 100% on-premise bist, musst du sowas machen. Ne, also verschiedene Medien und eins außer Haus und so weiter und so fort.
Genau.
Eine andere Brandabschnitt. Das musst du machen, wenn du on-prem bist. Gar keine Frage. Aber da geht es ja dann mehr darum, was ist, wenn mir hier dieses Medium kaputt geht? Was ist, wenn hier was abbrennt? Ne? Wo liegt da mein Backup? Ja, da liegt es da hinten im Safe. Und genau damit, genau diesen Faktor gibt es ja in der Cloud so gar nicht. Du, dafür ist es ja da. Du kannst, wie du es eben sagtest, du kannst es georedundant machen, du kannst es lokal redundant machen, du kannst sagen, ich hätte gerne hier noch eine Kopie rüber, was auch immer. Correct. Das ist alles zwar Cloud, aber es ist immer noch unterschiedliche Infrastruktur dahinter und unterschiedliche Regionen und so weiter und so fort. Und dieses 3-2-1-Konzept kannst du zu 100% in der Cloud umsetzen, meine Meinung.
Genau, ne, und sehen wir mal der traurigen Realität ins Auge. Ja, es ist ja auch nicht alles Gold, was glänzt, was bei den Unternehmen läuft. Und ich glaube, viele Unternehmen leben mit sehr hemdsärmlichen Lösungen. Ich rede jetzt nicht von Konzernen, ich rede jetzt nicht von gehobenem Mittelstand, wo du eine IT hast, die den Namen auch verdient, mit entsprechend vielen Leuten, entsprechend Personal, entsprechend finanziellen Mitteln. Aber wenn wir mal den allergrößten Teil des deutschen Mittelstandes und der kleinen Unternehmen nehmen, da hast du irgendwelche Buden, die haben einen Server, die haben vielleicht einen Serverraum, die haben vielleicht mehrere Server und dann haben die vielleicht ein Bandlaufwerk und freuen sich, dass sie sagen können, ja, wir haben aber hier in dem Tresor Bänder liegen, wo unsere Daten drauf sind. Super. Ja. Wenn die Hütte abgebrannt ist, dann besorgst du erstmal neues Zeug für deinen Restore, ne? Fragst du bei deinem lokalen IT-Dealer erstmal an.
Ja, das ist klar. Das musst du dann sowieso machen. Das ist klar. Aber das ist eine ganz andere Frage. Sicher ist das ein Problem.
Das Zeug hast du nämlich nicht morgen da. Mhm. So. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, genau. Wir haben Microsoft M365 und jetzt wollen wir unsere Daten eben auch bei Microsoft sichern. Und da ist natürlich das Microsoft Backup für 365, wie ich persönlich finde, unglaublich niederschwellig. Ja, also es ist momentan in der Preview. Angedacht ist, dass es Mitte des Jahres 2024 dann auch in den Rollout geht. Daten werden immer in Microsoft Data Centern gehalten. Die bleiben auch in der Trust Boundary. Das heißt, wenn deine O365 Region Europe ist, dann bleiben auch die Backups in Europe. Aber die werden geografisch verteilt über mehrere Microsoft Data Center. Die sind append only, das heißt auch Ransomware sicher, wie Microsoft das nennt.
Oh, nice.
Die Backups sind immutable, per Default. Per Default. So, das halte ich persönlich erstmal für gut.
Gibt es diese Option eigentlich in der VMware M365?
Natürlich. Also du kannst, wenn du Object Storage hast, kannst du diese Sachen immutable machen. Ja, klar,
ja? Okay,
das geht.
Gut, hatte ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm.
Genau. Wird auch lustigerweise mal zum Problem, weil wenn du die Backups einmal immutable hast, also du hast dem Azure Storage Account gesagt, hier, mach mal immutable, ja, dann ist halt auch nicht mehr, ach komm, wir machen das Backup mal eben neu. Ja, ja, das ist ja, nicht so
ja,
einfach.
Ja.
Wenn man das Microsoft Backup für 365 aktiviert hat, dann dauert es ungefähr 2 Stunden, bis die ersten Restore Points gefahren werden. Mhm. Also ne, 2 Stunden nach Anklicken haben wir dann die ersten Backups. Was die Restore Performance angeht, fand ich auch ganz spannend, weil Microsoft das halt explizit genannt hat. Die sagen, Restore 1000 Accounts, wo der Account im Schnitt 10 GB hat, brauchen wir ungefähr 12 Stunden, bis alles wiederhergestellt ist.
1000 Accounts zu 10 Gigabyte für ein Restore. Das ist nicht langsam.
Nö, das ist
das
okay.
Das ist nicht langsam. Aber ganz, ganz kurz, es ist dann also nicht so jobbasiert, dass man sagt, das läuft dann irgendwie so einmal am Tag, sondern es ist eine fortlaufende.
Genau, also du kannst dann schon sagen, wie oft du die haben willst, also wie oft du Restore Points anlegen willst, was das Recovery Point Objective, ich glaube, das ist das, was du meinst, also was sie dann von Tag 0 bis Tag 14, was SharePoint und OneDrive angeht, im 15-Minuten-Abstand.
Mhm.
Na, also, ja, also doch, das beantwortet deine Frage von gerade. Dann hast du ungefähr alle Viertelstunde hast du da einen Restore Point.
Also für SharePoint und OneDrive
genau.
Und Exchange?
Exchange 10 Minuten. Okay. Und für Tag 15 bis Tag 365 hast du dann für SharePoint und OneDrive eine Woche.
Boah,
da kannst
das ist auch
du noch
nice.
Wochenweise zurück.
Ja, aber muss man, ne, Tag 15 bis, also du hast 14 Tage lang, kannst du quasi im 15 Viertelstundentakt wiederherstellen.
Genau, danach wochenweise.
Dann fällt den Leuten irgendwie nach 3 Wochen auf, dass sie eine Datei gelöscht haben. Boah, dann kriegen sie halt nur noch im Wochentakt dann
genau.
Die auf die. Ja, ja, okay. Finde ich aber in Ordnung.
Lustigerweise, Exchange 10 Minuten.
Bis? Moment, immer noch
also
10
du kannst
Minuten.
Quasi das ganze Jahr im 10-Minuten Abstand zurück bei Exchange Restores. Ja, finde ich schon okay.
Finde ich bemerkenswert gerade, dass.
Ja gut, wahrscheinlich werden sie sich da Exchange Bordmittel mit Lacked
Journal.
Copy oder sowas
zunutze
machen. Featureset her ist nahezu vergleichbar mit Veeam. Das heißt, du kannst OneDrive, Teams, SharePoint, Exchange sichern, alles ausgewählte Objekte. Du hast einen Granular Restore, sprich, du kannst halt sagen, ich möchte jetzt nur diese Datei, ich möchte dieses Objekt, diese Mail entweder an den Originalort wiederherstellen oder halt an einen anderen Ort. Und was brauche ich, um das Ganze zu aktivieren? Naja, im Prinzip brauche ich nichts anderes als eine Azure Subscription, weil mehr brauche ich dafür nicht. Ich muss halt entweder Global Admin sein oder SharePoint Admin, beziehungsweise für Exchange muss ich auch Exchange Admin sein, um das dann zu erstellen. Du aktivierst das Ganze und kannst dann entsprechend im M365 Admin unter Settings, Microsoft 365 Backup, kannst es dann einfach aktivieren und deine Policies erstellen. Also alles, was du brauchst, ist eine Azure Subscription. Ne? Gibst eine Resource Group an, wo die Daten hingehen sollen, da wird ein Storage Account angelegt und dann geht das los. So, wie wird das Ganze jetzt berechnet? Und das finde ich, das ist im Vergleich zu Veeam unglaublich viel besser, weil Microsoft sagt, nee, wir berechnen dir einfach das Datenvolumen, was du gesichert hast.
Also quasi sozusagen nur den Storage darunter.
Korrekt. Mit 15 Cent pro Gigabyte pro Monat.
Boah, 15 Cent pro Gigabyte pro Monat.
Bleiben
ich versuche gerade ein Gefühl dafür zu kriegen, ob das teuer ist oder nicht.
Nehmen wir
es
mal.
Kommt mir erstmal nicht so vor.
Nö, wenn ich jetzt gucke, ich habe bei mir so, weiß ich nicht, 5 Gigabyte im OneDrive und 10 Gigabyte in der Exchange Mailbox. Na, bist du bei 15 Gigabyte insgesamt. Na, und dann sind das 15 Gigabyte à 15 Cent, sind 2,25 Euro pro Monat.
Das geht.
Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel.
Das geht. Ja klar, ne? Wenn du halt irgendwie Leute hast, die, keine Ahnung, nichts wegwerfen können.
Ja gut, aber das kostet dich bei Veeam doch auch Geld. Wenn du es on-prem hast, dann kostet dich ja das streng genommen auch on-prem Geld, weil die Hardware, die bezahlt sich ja auch nicht. Und wenn du das Ganze in der Cloud hast, mit einer Cloud-VM und mit einem Cloud-Storage, dann kostet dich das auch Geld. Es sei denn, du hast eine Sponsorship-Subscription bei Azure, dann musst du bei Veeam nur die User-Lizenz bezahlen.
Ja. Nee, so teuer ist das nicht. Weil,
also es ist auch, also ich finde das preislich attraktiv, 15 Cent pro Gigabyte pro Monat. Offboarding, also wenn du irgendwann mal sagst, brauche ich nicht mehr, finde ich auch, haben sie fair gemacht. Ne? Also solange, also die Backups sind 30 Tage verfügbar, dann kannst du nach diesen 30 Tagen, wenn du dann sagst, ah, ich werfe wieder Münzen ein, dann sind alle Backups wieder da. Ne? Also wenn du jetzt mal
sagst. Nach den 30 Tagen, wie lang?
Innerhalb der drei, also ne, du kündigst das Ganze, machst ein Offboarding, dann kannst du in den ersten 30 Tagen, kannst du ganz normal alles wieder herstellen, was du willst.
Okay, also ich kann 30 Tage lang noch ausmachen,
quasi ganz von dem 31. bis, genau, es werden keine neuen Backups gemacht, aber ich kann halt alles wieder herstellen, vom 31. bis 60. Tag, wenn ich dann sage, ah, will ich doch wieder haben, kannst du Münzen einwerfen, sagen, ich mache hier, will ich doch wieder M365 Backup haben, dann sind alle Backups wieder da.
Okay.
Du hast dann zwar diese Lücke von den 30 Tagen, wo du halt da nichts hast. So, und dann binnen 90 Tagen kannst du dann auch wieder, oder erst nach diesen, nach 90 Tagen schmeißt Microsoft alles weg. Also nach drei nach Monaten wird dann alles weggeworfen. Die Frage ist ja, wann willst du da runter? Ne? Also, ich, wie gesagt, ich finde das so niederschwellig vom Angebot her, weil du musst es halt wirklich nur anknipsen und hast dann erstmal nichts damit. Und das ist, glaube ich, gerade bei so Kleinstunternehmen, ja, die ihre, weiß ich nicht, 10, 15, 20 User haben, die vielleicht Cloud-only leben, wo du vielleicht on-prem gar keine Infrastruktur mehr hast oder vielleicht auch in Azure keine VMs oder so mehr hast, keine Server-VMs mehr hast. Da ist das natürlich ein No-Brainer. Und da kann auch dann Veeam mit ihrer Veeam Data Cloud oder auch mit einer On-Prem-Installation von M365 einfach nicht gegen anstinken. Dafür ist das einfach zu niederschwellig, zu billig.
Ja.
Also da müsst ihr mal die Augen offen halten. Also man kann sich jetzt bei der Preview anmelden. Kann sich die jetzt quasi schon klicken. Microsoft sagt zwar ja, so Backup und Restore Performance ist jetzt dann vielleicht nicht ganz so auf dem Level, wie später beim finalen Produkt ist, aber das kann man jetzt schon ausprobieren und Mitte des Jahres soll dann der gestaffelte Rollout stattfinden.
Wir probieren das aus, ne?
Definitiv, weil wir haben ja auch Veeam für M365 im Einsatz und wir werden das, also kann ich dir jetzt schon sagen, wir werden diese Veeam-Lizenzen, die wir haben, nicht verlängern, sondern wir werden dahin wechseln. Warum? Naja, wir haben eben auch eine Azure Subscription, eine Sponsorship Subscription als Partner und ja, die kostet mich dann halt kein Geld und da ist am Jahresende immer noch genügend übrig von dem Volumen, dass man da sagen kann, okay, dann können wir das noch mit dazu bezahlen.
Ja, tut mir dann leid für Veeam, aber ne, wenn wir die Wahl haben zwischen kostenlos.
Genau. Und wie gesagt, ne, auch was die Abwägung des Risikos angeht, es ist wahrscheinlicher, dass wenn ich das Zeug hier on-prem alles habe, dass mir das abbrennt, als wenn ich sage, ne, dass Microsoft global down geht.
Ist unwahrscheinlich, ja.
Zeigt aber, und da können wir vielleicht mal, da können wir vielleicht mal eine kleine Diskussion aufmachen. Die hatte ich nämlich letztens auch. Veeam ist ja beim Thema Backup ungefähr das, was bei Virtualisierung vor VMware war. Mein Eindruck ist, dass Veeam sich beim Backup schwer tut, sobald es nicht um VMware oder Hyper-V geht.
Ja,
die können, theoretisch können die alles Mögliche sichern, ja, auch Physik, kein Problem. Ja, jetzt kommt der Support oder die Unterstützung für Proxmox ist jetzt quasi vor der Tür. Aber, und das wissen wir selber, so richtig feature-complete ist das Ganze nicht, wenn es um andere Hypervisor geht.
Ja, und ja, du kannst auch Physik sichern mit Veeam, gar keine Frage, aber da fehlt mir eine Sache, die mir persönlich richtig wehtut, nämlich Guest Interaction Proxy für Agent Backups, weil wir haben mehrere Kunden, die auch noch ein Hardware DC da haben und natürlich möchten wir den lieber mit Kerberos sichern als nicht, also als mit NTLM. Warum ist das so schwierig? Weil das Feature das ist ja nicht neu. Also ne, Guest Interaction Proxy und auch Group Managed Service Accounts und sowas. Warum ist das jetzt, nachdem jetzt Veeam 12 fast 2 Jahre alt, zwei noch nicht.
Ja.
Anderthalb Jahre alt ist. Veeam 12 ist jetzt 1,5 Jahre alt. Das Feature ist 1,5 Jahre alt. Wann kommt das? Ist das auf der Roadmap? Finde ich
unverständlich. Aber bei 12.1 warst du schon
nicht dabei? Nee, 12.1 war schon mal nicht dabei und ich finde es ein bisschen unverständlich, dass sowas
Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, wo ich mir immer denke, das war früher mal cool, aber heute ist das unschön. Und das habe ich mir, ist mir letztens das wieder aufgefallen, als ich in einer neuen Umgebung Firewall-Regeln bauen musste. Du musst für die Sicherung von VMs wohlgemerkt, damit du die Dinger Application-Aware sichern kannst oder damit du dann auch diesen ganzen Guest-Interaction-Firlefanz, du musst erstaunlich viele Ports freischalten. Das fängt
vom
ja schon.
Gastsystem, ne?
Genau.
Vom
also vom
Backup-Server,
vom Guest- oder vom Guest-Interaction-Proxy zum Gastsystem. Und da sind so Sachen bei wie RPC 49.152 bis 65.535.
Ja, gut, das ist ja Persistent Agent, ne? Da kannst du ja.
Stopp! Exakt. Lösen kann ich das nur das, indem ich auf alle meinen VMs den Veeam-Installer ausbringe, um dann halt diese Persistent Agent Component da laufen zu lassen. Dann brauche ich auf einmal nur noch 4 Ports.
Ja, und dann verdrehen wir alle die Augen, weil ist ja dann Agent-basiert. Ja.
Genau, da muss ich ja wieder was. Aber gut, im anderen Fall wird es halt zur Laufzeit drauf gepusht.
Genau, der Agent ist immer da, liebe Leute, ne? Wenn ihr. Ne?
Der wird halt zur Laufzeit drauf gepusht, genau.
Genau, der ist immer da. Der wird halt im Zweifelsfall wieder runtergeworfen hinterher.
Ja, genau, dann fängt das nämlich an, ne? Ja, wie gut, wie kriegst du dann diesen Veeam-Installer überall hin? Ja, okay, ja. Per GPO. Ja, muss aber noch einen MST-File haben, so einen Transform-File. Ja, musst du dann einmal bauen, dann ne, ausrollen, hin und her. Oder du musst es halt per Hand installieren.
Die Frage, die müsste sich ja eigentlich heutzutage beantworten lassen. Wie kriege ich einen Installer auf alle meine Maschinen drauf? Also
die Frage ist doch, ich meine, dann sollen sie doch bitte sagen, wie es denn anders geht. Dann sollen sie doch sagen, oder überhaupt, selbst wenn dieser Installer drauf ist, warum brauche ich mehr als, keine Ahnung, 443? Warum kann ich, warum nicht ein Port? Ja, warum brauche ich verschiedene Ports, um das darüber zu kriegen? Ja, ich muss
gut, 443 ist natürlich auch häufig einfach anders belegt auf den Maschinen.
Gut, dann sollen sie sich, weiß ich nicht, 4711, ich habe keine Ahnung, sollen sich irgendeinen anderen Port raussuchen. Mhm. Aber wenn du dir mal die Portliste für Veeam anguckst, boah, mein lieber Herr Gesangsverein, also da fängst du an, richtig viele Löcher in eine Firewall reinzubohren. Und es ist ja häufig so, der Backup-Server, ne, Netzwerke sind heute segmentiert, das ist Standard heute, das ist Stand der Technik, dein Backup-Server ist weggesperrt. Warum in Gottes Namen macht mein scheiß Copy Repository kein Pull, sondern warum muss ich einen Push machen vom Backup-Server? Pull wäre aus Security-Sicht, Firewall-Sicht deutlich einfacher. Ja, Proxmox-Backup-Server macht Pull. Betet der Falk den ganzen Tag rauf und runter. Ja, Guest Interaction Proxy, Kerberos, GMSA, ja, funktioniert dann auch nur mit der Persistent Component. Das heißt, wenn du diesen VEX nutzt, dann wird wieder nur NTLM gemacht. Da geht kein Kerberos, da geht dann kein GMSA. Das ist, wirkt alles gewachsen, inkonsistent. Ich finde auch die Integration für Nutanix, da ist auch noch Verbesserungspotenzial.
Oh ja.
Ja, Shure Backup geht, glaube ich, nur mit VMware. Mit Hyper-V geht es, glaube ich, nicht. Oder weiß
nicht,
ich nicht,
dass ich wüsste. Nicht, dass ich wüsste.
Bold Statement, ist Veeam vielleicht satt? Wo sind die technischen Innovationen?
Sie sind aufgrund ihrer vermuteten Monopolstellung vielleicht bequem geworden?
So könnte man das sagen.
Die Formulierung
sagen.
Ist nicht von mir. ich finde ich aber großartig. Ja, ich weiß nicht, das ist jetzt echt ein Bold Statement, ne? Weil ich habe jetzt andererseits nicht das Gefühl, dass sie nichts mehr tun an ihrem Produkt, aber ich habe jetzt auch noch nicht so ganz raus, wie sie auch diesen ganzen diesen Umschwung aufgrund des Broadcom-Kaufes, wie sie damit jetzt umgehen werden. Wird jetzt die Integration mit Nutanix besser? Weil ich habe jetzt mit 12.1 noch nichts oder 12.1.2 auch noch nichts festgestellt. Wird die jetzt schöner? Ja, aber ja, ist sie schlecht? Es ist alles irgendwie hakelig, ne? Ich finde es schwer zu sagen, ne? Also die Dinge, die mich jetzt stören, was ich vorhin sagte, die Sache mit Guest Interaction Proxy, bei Agent-basierter oder bei Veeam Agent-Sicherung, das stört mich jetzt persönlich. Ich kann mir vorstellen, dass es den Rest der Welt nicht so sehr stört.
Doch, auch stört mich noch aus einem anderen Grund. Also ich möchte gerne verschiedene Guest-Interaction-Proxys haben innerhalb eines Jobs. Nämlich ich einen anderen Guest-Interaction-Proxy nutzen.
Korrekt. Also bislang musst du ja immer, musst ja wirklich dann, also wenn du es wirklich trennen willst, du machst so klassisches Admin-Tiering, also das Tier 0, ne, wo du deinen Domain-Controller und Exchange und PKI und also ein Kram drin hast und Tier 1, wo deine ganzen anderen Anwendungsserver drin sind, dann musst du jetzt eigentlich, wenn du es wirklich sauber trennen willst, du möchtest Kerberos machen, um die Sicherung durchzuführen vom Gastbetriebssystem, dann brauchst du einen Guest Interaction Proxy pro Tier, mindestens einen. Und du brauchst ein GMSA pro Tier.
Jo.
Und du brauchst einen Job pro Tier.
Genau, weil du kannst ja, also weil es halt keine Möglichkeit gibt, innerhalb eines Jobs zu sagen, ich kann zwar sagen, diese beim Backup, beim Application Aware Backup dieser VM benutzt du bitte diesen Account, aber ich kann nicht sagen, du benutzt bitte diesen Guest Interaction Proxy.
Mhm. Alternativ ginge ja auch, dass man sagt, dieser GMSA kann nur von diesem Guest Interaction Proxy verwendet werden und danach sucht sich dann VM den richtigen Proxy aus, aber
ja, also
ja, leider auch nicht.
Auch die Dokumentation hinkt ja, ne, was diese GMSA-Implementierung angeht. Was zum Beispiel nirgendwo steht, ist, wenn du zum Beispiel SQL-Server hast, du Application-Aware sichern willst und GMSA benutzen willst. Ja, es steht, also normalerweise würdest du sagen, der einzige Computer-Account, der das Kennwort vom GMSA lesen muss, ist der Guest-Interaction-Proxy.
Mm-mm.
Ja, mitnichten, mein lieber Freund. Mm-mm. Nämlich der SQL-Server, wenn der SQL-Server als Local System läuft, muss auch der SQL-Server, den du sichern willst, das GMSA-Konto, das Kennwort des GMSA-Kontos lesen dürfen. Das heißt,
Nur wenn der als Local System läuft. Also ich hatte jetzt letztens kürzlich bei einem Kunden ähnliche, aber da war es am Ende so, dass wir eine sehr seltsame Fehlermeldung bekommen haben, nämlich von Servern, die gar keine SQL-Server installiert haben, lautete dann die Warnung im VM Backup, ich konnte die SQL-Server nicht auslesen auf dem Server und denkst, kann ja nicht sein. Also ja, das ist so eine generische, falsche Fehlermeldung. Mhm. Also da ist offensichtlich kein SQL-Server drauf, aber die Warnung lautete eben, ich kann keine SQL-Server Informationen auslesen. Und auch das habe ich jetzt nur gefixt bekommen, indem ich dem Server die Berechtigung gegeben habe, das GMSA-Passwort abzurufen. Hm. Wie gesagt, da ist kein SQL-Server drauf.
War ein Veeam-Agent da drauf?
Ja.
Ja, weil der Veeam-Agent
der hatte... Persistent-Agent.
Achso, Entschuldigung. Ich dachte jetzt ein Veeam-Agent für Windows.
Persistent Agent war drauf, hat aber nichts geändert an der Meldung.
Das sind eben auch so Sachen, wo die Dokumentation schlicht falsch ist und diese Information nicht hergibt und man das halt selber rauspopeln muss. Und sie haben es bei der Version 12 nicht hinbekommen, sie haben es bei 12.1 nicht hinbekommen, sie dokumentieren das nicht richtig. Was für mich auch heißt, das ist wahrscheinlich ein Feature, was man jetzt nach Jahren auf vielerlei Anfragen reingefrickelt hat, aber eigentlich, weiß ich nicht. So richtig verstanden hat man es nicht. Ne? Oder zumindest hat man es nicht gut genug dokumentiert.
Und ich frage mich halt auch immer, sind wir jetzt die Einzigen, denen das so auffällt? Machen wir irgendwie so abgedrehte Setups? Oder ist das dem Rest der Welt einfach egal?
Nein, ich weiß es nicht. Da gibt es wir sind alte, weiße Fascho-Admins, ja, und wir lieben es einfach, uns einfach über ja, so Edge-Cases aufzuregen.
Ich lasse jetzt mal so stehen.
Ach nein, manchmal komme ich mir mittlerweile wirklich vor wie ein alter, weißer Fascho-Admin.
Nein, wir wollen doch nur, dass die Sachen hübsch sind.
Ich möchte einfach nicht den Anruf bekommen, hier geht nichts mehr, alles ist kaputt, alles ist verschlüsselt, bitte Hilfe, Hilfe, F1, F1. Nee, genau, den Anruf will ich nicht bekommen und deswegen lege ich da sehr viel Wert, dass Dinge ordentlich funktionieren und ordentlich implementiert sind.
Mhm.
Ich bin auch heute wieder, ich möchte das den Zuhörenden nicht verheimlichen. Ich bin heute per Teams, heute Vormittag von der Kollegin gemaßregelt worden.
Ich konnte es mir nicht verkneifen.
Ich habe eine temporäre Firewall-Regel.
Da stand nichts von temporär.
Von meinem Wartungshost zu einem Backup-Server, um ein ISO rüberzutragen.
Ja.
Ich habe sie vergessen zu löschen am Freitag.
Du hättest sie auch gleich richtig bauen können, so mit einem richtigen Elias und so.
Aber daran hätte, pass auf, du kennst mich, du weißt, wie ich arbeite. Allein an der Tatsache, dass ich kein Elias verwendet habe, ja, sondern sie einfach dahin gerotzt habe, müsste dir ja eigentlich gezeigt haben, die war nur temporär.
Für temporär haben wir einen Tag und ein Benennungsschema.
Ich glaube, wir sind die einzige Firma dieser Welt, die für temporäre Regeln ein Namensschema hat.
Ja, TMP unterstrich, ja?
Genau, damit man beim Suchen und mit Skripten wieder findet.
Kann
und dann
noch so schwer nicht sein.
Wegschmeißen kann. Nein, sie hat
du
ja
bist der
sie
Erste, hat recht. Du bist der Erste, der sich aufregt, wenn er das Paar von anderen sieht.
Ja, alles gut. Ich, Ich fühlte mich ertappt und ich habe auch reumütig Besserung gelobt.
Nein, ich habe mir so viel Mühe gegeben mit diesem Firewall-Regelwerk und da kommst du einfach hinterher und dann rotzt du mir da diese Regeln hin.
Ich musste bei zwei Kunden die Firewall-Regeln für die Wien-Konsole anpassen, weil 12.1 hat nämlich ein neues Port-Requirement mitgebracht. Ja. Wenn ihr von eurem Management oder von euren Jump-Hosts dort eine Veeam-Konsole installiert habt und ihr möchtet auf einen Veeam-Backup-Server zugreifen, der dann mit 12.1 läuft, braucht ihr einen weiteren Port, nämlich 9420 TCP. Ist der nicht dabei, dann macht eure Veeam-Konsole zwar ein Update, sagt dann aber beim nächsten Start, ich kann mich mit dem Server nicht verbinden, stell mal sicher, dass der mit 12.1 läuft. Ja, 9420, wenn man danach googelt, findet man dann auch irgendwie den Blogpost, wo drin steht, dass das jetzt irgendwie neu ist. Oder ich glaube, es ist ein Veeam-Foreneintrag oder so. Also in der Firewall-Liste ist er auch mit drin. Auf jeden Fall musste ich da ein paar Firewall-Regeln bei Kunden anpassen. Weil, wird natürlich mal wieder nicht erwähnt.
Genau. Ich überlege gerade. Nee, die Sicherheitslücke war im Enterprise Manager. Ne?
Die war im Enterprise Manager, ja.
Also, falls ihr den einsetzt, geht mal möglichst schnell auf 12.1.2.
Ja, genau, richtig. Wobei der Enterprise Manager war ja jetzt auch wieder, der war schon ein paar Mal jetzt Opfer von relativ dicken Sicherheitslücken, ne? VMware war jetzt ja auch wieder mit dabei. Da mussten wir jetzt gerade auch schon wieder überall Patches ausrollen. Ich weiß gar nicht, ob Microsoft jetzt beim letzten Patch-Day irgendwas verbockt hat.
Ich habe nichts mitbekommen.
Ja gut, dann hat Winzig war ich ja vielleicht mal alles richtig gemacht.
Ich war aber auch nicht mehr auf Born City, jetzt muss ich gestehen. Könnten wir ja mal kurz gucken. Wenn Microsoft was verbockt hat, dann steht es da auf jeden Fall.
Welche Verfehlungen haben Sie heute wieder?
Hatten Sie nicht was gefixt? Hatten Sie nicht die NTLM-Probleme gefixt?
Ja, das war aber glaube ich schon im April, ne?
Ich dachte, das sei im Mai gewesen jetzt.
Keine Ahnung. Egal. Also ich installiere die Windows-Updates immer nur und
Die kommen einfach drauf und gut.
Genau, und dann freue ich mich des Lebens. Ich habe keine Zeit und keine Muße, mir da die Release-Notes zu anzugucken.
Nicht?
Nein, Patches sind dazu da, um installiert zu werden. Und genau das tun wir. Haben wir denn einen Aufreger der Woche? Ja, ist Wochenanfang, ne? Da hast du dich noch nicht aufgeregt, außer über mich.
Ja, über Firewall, nicht temporäre Firewall-Regeln. Nein, ich habe mich nicht wirklich aufgeregt.
Nee, ich habe mich heute auch noch nicht aufgeregt. Eigentlich war heute ein ganz angenehmer Tag. Ich hatte heute Mittag ein angenehmes Geschäftsessen mit einem befreundeten Geschäftsführer. Gruß geht raus. Ich glaube, der hört uns auch. Und ansonsten war das eigentlich ein ganz produktiver Tag mit ein paar Firewall-Regeln. Also jetzt nicht temporär, ne, sondern so richtig persistent.
Du meinst richtige, ja.
Ja, genau, ein bisschen Access Points ins Leben holen und das, was ich sonst so den ganzen Tag treibe.
Tja, ja dann.
In diesem Sinne würde ich sagen, bewertet uns auf den Plattformen, auf denen ihr uns hört. Wir brauchen mehr 5-Sterne-Bewertungen, damit auch Leute, die nicht nach unserem Podcast suchen, ihn vorgeschlagen bekommen und sich das hier dann auch alle 2 Wochen reinziehen können. Nächste Woche schön mal die üblichen Mitteilungskanäle beobachten. Mhm. Es gibt was Neues. Und wenn ihr Sticker haben wollt, ich muss mal gucken, ob ich dem Flo vielleicht einfach mal unkommentiert welche zuschicke. Damit er sie dann auf den Expert Days in Frankfurt auslegt. Ansonsten könnt ihr uns auch einfach an euch frankierten Rückumschlag schicken, dann schmeißen wir da auch Sticker rein und wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, dann schaut mal in die Shownotes, da gibt es Links zu PayPal und Steady. In diesem Sinne würde ich sagen, schön weiter Screenshots machen von euren Bildschirminhalten. Ihr wisst nie, wann ihr sie nochmal braucht. An dieser Stelle sei übrigens erwähnt, dass mein Screenshot-Ordner auf meiner lokalen Platte es sind nur 2808 Dateien und 215 MB.
Ja, jetzt muss ich es auch gucken. Ich habe nämlich leider 2 verschiedene. Moment.
Wieso hast du 2 verschiedene?
Ja, weil ich zeitweise doch mal versucht habe, mit dem Snipping-Tool mich anzufreunden. Ich gucke nicht so schockiert.
Nee, wieso? Ich benutze das auch. Ich warte sehnsüchtig darauf, dass ich auch endlich da mal Kreise und Rechtecke reinzeichnen kann, ohne Paint dafür zu benutzen.
Okay, da sind nämlich nur 801 drin beim Snipping Tool und bei den Screenshots. Ich glaube, jetzt lose ich ab. Ich glaube ernsthaft, dass, Moment.
Ja gut, ich muss
108. Ich habe knapp 1000.
Ja gut, das sind bei mir einfach mehr, weil ich ja die ganzen E-Mails und Chats, die ich von euch mitlese, festhalten muss.
Ach so, okay. Ich dachte, du sagst, das ist jetzt mehr, weil ich bin Chef.
Letztens einen TikTok gesehen, wo ein ehemaliger Meta-Mitarbeiter über das Employee Investigation Team berichtet hat. Da hat er nämlich in einem privaten Podcast oder auch, ich glaube, irgendwie bei den öffentlichen Rechtlichen in irgendwie Interviews als Meta-Facebook-Mitarbeiter aufgetreten und das hat den Zuckerberg wohl nicht gefallen und deswegen gibt es da wohl innerhalb von Meta, von Facebook eine Stasi, die dich dann und deine Kollegen quasi über dich aushorcht, um dich dann ans Messer zu liefern.
Boah, da bin ich ja froh, dass wir hier, das könnte ja keiner geheim halten hier in unserem kleinen Laden.
Ach, in diesem Sinne. Ja. Ne? Bleibt sauber, bleibt wohl, bleibt gesund. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Macht es gut.
Bis dahin. Gute Zeit. Tschüss.
Hey, mach mal das Radio an.
Ja, Moment.
Und da haben wir auch schon unseren nächsten Anrufer in der Leitung. Hallo, wer bist denn du?
Hallo? Ja, mein Name ist Paul Pinkepunk und ich habe mir einen Serverschrank aus 1337 Kilo Hack, also halb und halb, Bio natürlich, geformt und habe das Ubuntu-Logo aus Senf auf die Seite gemalt. Ich kann sowas keinem erzählen.
Wie bitte? Du hast was gemacht?
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Themenabend Ich bin kein Roboter. Ich darf auch schon unseren ersten Anrufer Dave begrüßen. Hallo Dave.
Hallo. Schön, dass ich durchgekommen bin. Ich habe gestern versucht, einen neuen Account auf X zu erstellen. Und seitdem zweifle ich.
Mach aus. Heute läuft nichts Gescheites.
Okay.